Herzlich willkommen zum ersten augenoptischen Podcast. Hörblicke mit Zeiss. Für alle, denen Sehen wichtig ist. Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörblicke mit Zeiss. Hier ist wieder Heinrich Raub und ich begrüße heute ganz herzlich unseren Gast Martin Missfeld. Hallo Martin, vielen Dank, dass du heute hier bist.
Hallo Heinrich, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier sein zu können und bin gespannt, was wir im Gespräch sozusagen alles besprechen werden.
Du betreibst ja sehr erfolgreich so eine Ratgeber-Website www.brillen-sehhilfen.de, aber zur Augenoptik bist du ja eher gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Du bist ja eigentlich Künstler und hast von 88 bis 94 bildende Kunst bei Georg Baselitz an der Universität in Berlin studiert. Magst du uns, es hat ja nur sehr entfernt mit der Augenoptik zu tun, aber doch so ein bisschen mit Sehen und visuellen Eindrücken, ein bisschen aus der Zeit erzählen? Wie viel Baselitz steckt in dir?
Ja, gerne. Ich mache mal die kurze Version, weil das wirklich eine lange Geschichte ist. Das ging im Grunde damit los, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie sehen andere Menschen überhaupt meine Bilder? Ja, also hat Kunst mit der Wahrnehmung zu tun oder inwieweit hat Kunst mit Wahrnehmung zu tun und inwieweit ist das eigentlich wichtig für mich als jemand, der Bilder malt, irgendwie zu verstehen, wie Menschen Bilder dann sehen? Ja, kann ich das vielleicht gezielt steuern, dass möglichst viele Menschen sagen irgendwie, okay, das, was der Missfeld macht, ist Kunst? So ging das Ganze los. Und ich habe in dem Zusammenhang dann zunächst mal große Bilder im Grunde im Pop-Art-Stil gemalt, wo ich das Gehirn und Querschnitt vom Auge, so naturwissenschaftliche Modelle, wie Sehen funktioniert, gemalt habe. Und in dem Zusammenhang habe ich mir auch den Prozess erarbeitet. Es ging dann weiter, dass ich die Ishihara-Sehtestbilder im Grunde nachgemalt habe. Auch so ein bisschen wie Pop-Art. Andy Warhol hat ja bestimmte Motive einfach nur in riesengroß mit Öl auf Leinwand.
Vielleicht sollten wir unseren Zuhörern kurz erklären, Ishihara-Sehtesttafeln ist für Farbsehen, spezielle Tafeln, um das Farbsehen zu testen.
Genau. Und ich habe im Rahmen meiner Studien über das Auge dann eben auch solche Bücher mir gekauft vom Thieme Verlag. Als ich diese rot-grünen Punktebilder gesehen habe, habe ich gedacht, warum sehen da eigentlich alle nur medizinische Farbtafeln drinne? Ja, das sind doch eigentlich Kunstbilder. Ja, also was ist sozusagen, wo liegt da eigentlich die Differenz zwischen diesen medizinischen Bildern und dem künstlerischen Ansatz? Und ich habe dann solche Bilder erst abgemalt und dann modifiziert mit farbigen Hintergründen hinter den Punkten, habe dann selber Motive entwickelt, solche Sehtestpunktbilder, teilweise auch mit ganz anderen Motiven. Ich habe dann auch jetzt vor ein paar Jahren erst so Sehtestbilder gemacht für Kinder, die sind auch im Internet zu finden, sind sehr beliebt. Ich kriege da auch viele Hinweise, auch jetzt von Augenärzten, die mich jetzt gerade erst wieder kontaktiert haben und gefragt haben, ob sie die benutzen können im Rahmen ihrer Untersuchungen. Ich habe dann darauf hingewiesen, dass das natürlich nicht wissenschaftlich fundiert ist. Ja? Also ich habe das immer nur aus dem Bauch raus gemacht und mit so einem künstlerischen Ansatz. Aber die funktionieren durchaus auch im medizinischen Alltag.
Hat wer malt ein schöpferisches Auge oder beziehungsweise nimmst du die Welt anders wahr als ich zum Beispiel? Oder beziehungsweise ist Malerei so eine ganz besondere Form von Fingerfertigkeit oder Maltechnik?
Ja, das ist die große Frage. Ich weiß das auch nicht genau irgendwie. Also physiologisch gesehen ist es höchstwahrscheinlich identisch. Also physiologisch gesehen ist der Prozess, wie wir sehen, bei uns beiden oder bei jedem der Zuhörer, vermutlich gleich und vergleichbar. Nur das, was man emotional am Ende draus macht, ist mit Sicherheit individuell. Ja, also das ist immer was Eigenes, was dabei entsteht. Letztlich ist Sehen ja was das Gehirn macht und nicht das Auge. Das Auge ist eben dazu da, um die Veränderungen ans Gehirn zu senden, irgendwie, damit das Gehirn das dann entsprechend auch aktualisieren kann. Was jetzt sozusagen bezogen auf die Kunst, bin ich ja seit 30 Jahren sozusagen auf der Suche und überlege und habe keine echte Lösung gefunden. Natürlich ist Kunst mehr als nur Handwerk, als die Fingerfertigkeit. Aber was dieses mehr ist, da habe ich mich sozusagen auf einer wissenschaftlichen Ebene sozusagen, bin ich nicht weitergekommen.
Wie komme ich eigentlich zu einem Bild? Also, oder einem Bildergebnis? Wenn ich meine Malkünste angucke, der Erfolg ist wahrscheinlich eher gering einzustufen. Vielleicht kannst du da unseren Zuhörern nochmal erzählen, wie kommt man zu einem Bildergebnis?
Ich gehe mal davon aus, dass du die Frage eigentlich beziehst auf ein mehr oder weniger realistisches Bild, weil das ist ja das, was viele Leute unter einem künstlerischen Bild verstehen. Und das, viele denken auch, dieses Talent zum Zeichnen haben die Menschen, die sozusagen in der Lage sind, realistische Bilder zu malen. Man muss einfach unterscheiden zwischen Bildern, die man aus dem visuellen Gedächtnis holt, und Bildern, die man vor Augen sieht. Mhm. Bilder, die man aus seinem eigenen visuellen Gedächtnis holt, das sind in aller Regel Bildklischees. Ja, das sind schon vorgefertigte Abstraktionen von bestimmten Dingen. Ja, als Beispiel, wenn man ein Haus malen soll, ohne dass man das sieht, in einem schwarzen Raum sitzend, dann malt jeder wahrscheinlich so ein Viereck mit einem Dach oben drauf und vielleicht noch eine Tür rein und Schornstein und fertig ist sozusagen das Haus. Aber natürlich sieht kein Haus der Welt so aus. Ja, das ist eben ein Klischee eines Hauses. Und wenn man das so macht, irgendwie, dann kommen sehr viele Leute und sagen, ja, das ist ja nun überhaupt nicht künstlerisch. So, der alternative Ansatz ist der übers Sehen. Ja, und da ist tatsächlich gar nicht unbedingt die Fingerfertigkeit das Entscheidende, weil wenn man seinen Namen schreibt, ist das sozusagen ein wirklich vergleichbarer, komplexer Prozess. Und schreiben können ja nun die meisten. Mhm. Das heißt, den Stift führen und einen Punkt oder eine Linie an eine bestimmte Stelle machen, das können fast alle. Was das Problem ist, ist, dass man das Sehen sozusagen so schulen muss, dass man vor Augen nicht mehr einen dreidimensionalen Raum hat, ja, wo sich Proportionen und Strecken und Längenverhältnisse ganz anders sozusagen darstellen, als sie das auf einem Bild machen würden. Man muss also lernen, das visuelle Bild vor Augen zu abstrahieren und sich quasi, also in der Kunstgeschichte nennt man das, einen Bilddurchschnitt zu machen. Mhm. Es gibt da auch verschiedene mechanische Geräte, die wurden von Dürer auch illustriert, wo man quasi so ein Bilddurchschnitt wie so eine Art Fensterscheibe, die man sich an einer bestimmten Stelle vor dem Auge vorstellt. Und dann muss man auf dieser Fensterscheibe genau bestimmte Punkte markieren. Ja? Man muss die auch gar nicht, man muss keine echte Fensterscheibe davor stellen, kann man machen. Übrigens, ist eine Variante. Man kann sich das aber auch einfach abstrahiert vorstellen. Und dann muss man auf dieser Fensterscheibe, die man vor Augen hat, durch auf diesem Fensterdurchschnitt, sich die Proportionen, die Streckenverhältnisse anschauen. Und die muss man einfach nur aufs Papier übertragen. Mhm. Ja, man stellt sich das eigene visuelle Bild vor, so als wenn es oben eine Oberkante hat. Das ist die Papieroberkante. Grenze und eine Unterkante rechts und links. Und das ist dieses Bild, was man sieht, entspricht dem Papier vor den Augen. Und dann überlegt man sich so, an welcher Stelle ist dieser Punkt und an welcher Stelle ist jener Punkt. Und das überträgt man einfach erstmal punktweise auf sein Papier. Und dann fängt man an, diese Punkte zu verbinden. Und am Ende, wenn man das ganz konsequent durchzieht, ohne dass man sich irgendwie Gedanken macht, kann das stimmen oder dass man denkt, das sieht doch falsch aus oder so. Man macht es ganz konsequent. Am Ende hat man ein realistisches Bild. Ja, das ist der Witz. Also realistisch zeichnen oder malen ist immer eine Frage des richtigen Sehens oder des professionalisierten Sehens, wenn man so will. Und man muss es schulen, das ist eine Übungssache. Man kann die aber auch jederzeit und überall, man kann sich hinsetzen und sagen, so, wie sieht dieses Bild aus, wenn ich es mir als Bild zweidimensional vorstelle.
Ich glaube, ich habe in einem deiner Videos, dieses Speed-Painting-Videos, da wird das, glaube ich, genau wunderbar gezeigt, wie du das da anwendest. Da sind ja auch so verschiedene Layer, wo du dann anfängst und so weiter.
Genau,
glaube,
das ist genau. Also letztlich geht jedes Bild so los, ja.
Also super. Ich glaube, dann setze ich mich heute Abend mal hin und versuche mich mal mit irgendwas Realistischen. Aber du machst ja auch viel, wo du dich so speziell mit Sehphänomenen und speziell optischen Illusionen beschäftigst. Wie bist du dazu gekommen oder warum machst du, gehst du da mehr hin?
Ja, na, das ist sozusagen, also biografisch bedingt hat sich das ergeben, ja, weil ich dann eben diese Sehtestbilder gemacht habe und dann eben über das Thema Sehen natürlich zu anderen visuellen Phänomenen gekommen bin, die eben oft im wissenschaftlich-medizinischen Kontext untersucht wurden, wo ich aber immer gefragt habe, wie kann man das sozusagen auch in die Kunst rüberziehen oder was kann man davon machen? Anfangs hatte ich natürlich gehofft, dadurch Dinge zu lernen, die ich in meinen Bildern anwenden kann, um entsprechend bessere Bilder zu malen. Mittlerweile betreibe ich das so lange für meine Bilder direkt, für Kunst selber. Bin ich selber nicht damit so vorangekommen irgendwie. Aber ich nutze natürlich diese Bilder und das Wissen und auch die eigenen optischen Täuschungen, die ich zum Beispiel entwickle, um damit Websites zu betreiben. Also ich nutze es nicht mehr für meine künstlerischen Bilder, sondern ich nutze es, wenn man so will, für meine Internetprojekte.
Okay, ich hab jetzt gerade so ein Bild in Erinnerung, auch für unsere Zuhörer vielleicht, wenn sie sich die Seite mal anschauen, ist sehr interessant, mal auf diese optischen Illusionen zu gehen. Ja, ich habe da diesen Fisch als Nachschattenbild,
ja, genau,
zu sehen. Gehen solche Sachen eigentlich in deine Gemälde dann mit ein oder ist es...
Naja, ich im Grunde, also richtige Gemälde male ich gar nicht mehr mit Öl auf Leinwand, beziehungsweise ich fange da gerade erst wieder an, nachdem ich 25 Jahre Pause gemacht habe. Ich mache viele Bilder digital am Computer. Ich habe so Grafiktablett irgendwie und male direkt am Rechner und habe da auch vor 10 Jahren angefangen, das teilweise als Zeitraffer-Videos aufzuzeichnen, diesen Malprozess. Das nennt sich dann Speed Painting, ist auch auf meiner Künstler-Homepage entsprechend dokumentiert, wo man sich solche Videos angucken kann. Und in diesem Kontext male ich eben auch solche Sehtestbilder digital. Ich mache das teilweise auch noch in Aquarell oder mit Gouache-Farben. Aber die digitalen kann ich natürlich viel effektiver und schneller sozusagen auch für die Websites nutzen.
Ja, weil was mir gerade nur in Gedanken kam, war, dann müsste man ja im Prinzip für Kunstwerke eine Bedienungsanleitung mitgeben, wenn ich zum Beispiel solche Effekte mit einbauen wollte.
Na, der Witz ist, dass es, wenn man sich die Kunstszene mal anguckt, im Grunde genommen diese Bedienungsanleitung tatsächlich notwendig ist. Auch wenn 90% der Künstler sagen irgendwie, nein, ich sag nichts zu meinen Bildern. Aber die Biografie der Künstler ist ein enorm wichtiger Faktor bei der Beurteilung von Kunst. Und die Biografie ist im Grunde genommen so ein bisschen wie die Gebrauchsanleitung zur Rezeption der Bilder.
Du hast dich ja viel mit der visuellen Wahrnehmung beschäftigt. Wie würdest du den Begriff aus deiner Sicht definieren, visuelle Wahrnehmung? Wir haben ja gesagt, das ist ein Prozess, der im Gehirn stattfindet, aber es ist ja nicht nur diese Entstehung im Gehirn, sondern auch noch mehr.
Ja, genau, aber ich habe das eben ja schon versucht, so ein bisschen herzuleiten. Also ich würde die visuelle Wahrnehmung, natürlich geht das physiologisch gesehen irgendwie vom Auge aus und das Auge als eine vorgelagerte Sinneszentrale, wenn man so will, des Gehirns, spielt dabei eine zentrale Rolle. Aber ich glaube, also ich verstehe visuelle Wahrnehmung tatsächlich als einen Zustand des Gehirns, wo das Auge eben der Teil ist, der diesen Zustand des Gehirns aktualisiert, ja, sozusagen, der ihn immer wieder auf den Stand der Dinge bringt. Ich definiere das deswegen so für mich. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich wissenschaftlich so verallgemeinerbar ist irgendwie, aber für mich ist das insofern wichtig, als dass ich eben von einer individuellen Wahrnehmung ausgehe. Also ich gehe immer davon aus, dass jeder Mensch seine eigene Wahrnehmung hat, seine eigenen Bilder im Kopf hat, seine eigene visuelle Geschichte hat. Und das finde ich sozusagen bei der Beurteilung von anderen Bildern sehr wichtig, dass man sozusagen an bestimmten Stellen nicht mehr verallgemeinern kann, sondern eben das Individuelle hervorheben muss.
Ist das eigentlich genau der Punkt, der dich auch zum Experten für Suchmaschinenoptimierung gemacht hat? Weil, so wie ich es verstanden habe, ist ja deine Webseite, die ums Thema Sehen, Sehhilfen und vorrangig natürlich Brillen geht, nicht nur ausschließlich wegen der Inhalte, sondern auch sehr stark aufgrund einer sehr strukturierten Herangehensweise für Google und Co. gerankt ist.
Also glaube ich nicht, dass man das so sagen kann, dass mich das zum Experten für Suchmaschinenoptimierung macht. Das ist sozusagen ein Parallelstrang in meiner Entwicklung. Das hat sich mehr oder weniger zufällig ergeben. Ich bin wahrscheinlich von Hause aus eher so ein Erklärertyp. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, weshalb ich bei Suchmaschinen ganz gut mitspiele oder viele Seiten von mir vorne gerankt sind, weil ich im Grunde ein Vermittler bin. Ja, also jetzt sitzen wir hier bei Zeiss irgendwie und Zeiss ist mit Sicherheit einer der Top-Experten irgendwie, wenn es um Brillenglas geht. Aber ich weiß gar nicht, wo ich bei Google liege, wenn man Brillenglas eingibt, aber ich liege da auch relativ weit vorne. Bei Google sind eben nicht die Seiten vorne gelistet, die sozusagen das beste Produkt machen, sondern im Grunde geht es darum, wer kann es am besten erklären. Ja. Und ich bin, wenn man so will, spezialisiert auf die Vermittlung von Inhalten. Es hat mit Sicherheit auch viel damit zu tun, dass ich eben nicht nur mit Texten oder mit Worten Dinge erkläre, sondern dass ich eben auch mit Bildern viel veranschaulichen kann. Das heißt, wenn ich Internetseiten erstelle, dann schreibe ich nicht nur die Artikel, sondern ich erstelle auch das entsprechende Bildmaterial dafür. Und viele, die sich das dann angucken, finden das hilfreich, weil man über die erklärenden Bilder oft Zusammenhänge viel besser veranschaulichen oder dann verstehen kann, irgendwie, als wenn es nur über Texte geht.
Mhm. Ja, wir haben so eine ähnliche Erfahrung gemacht, hatten wir uns heute schon sogar schon mal darüber unterhalten, dass auf die Webpage von Zeiss zum Beispiel die meisten Leute draufkommen mit dem Online-Suchbegriff Online-Sehtest, wo so viele Inhalte da sind, aber eigentlich ein völlig, was man nicht erwartet hätte, so als Zuhörer. Vielleicht ist das mal ganz interessant, so einen ganz kleinen Exkurs, wo Leute Wert drauf legen bei so einer Suchmaschinenoptimierung, wenn ich da so dran gehen will.
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Und das ist vor allen Dingen auch, also es hat sich extrem verändert. Also Google entwickelt sich enorm weiter, nicht nur als Konzern, sondern auch was die Suche an sich betrifft. Für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, vielleicht kann man es so sagen. Es gibt ungefähr 200 Ranking-Faktoren, also einzelne Signale, die Google analysiert zu jeder einzelnen Website. Das sind Signale, die mit der Seite selber zu tun haben. Aber auch Signale, die von anderen Seiten kommen, wo diese Seite erwähnt wird. Diese Funktionsweise mit den Ranking-Signalen hat lange Zeit sozusagen die Google-Ergebnisse geprägt. Es hat sich aber eine grundlegende Veränderung ergeben, so ungefähr vor 2 Jahren, weil Google da nämlich verstärkt dazu übergegangen ist, die Suchintention der Benutzer zu verstehen. Ja, okay. Als Beispiel, ich hatte mit dem Begriff Gleitsichtbrille, lag ich monatelang sozusagen auf Position 1, ja, weil ich auf meiner brillen-sehhilfen.de Website einen Artikel beschrieben habe, wie eine Gleitsichtbrille funktioniert, und ich habe Worte gefunden und Bilder gefunden, irgendwie, die für sehr viele Leute verständlich waren. Mhm. Und aufgrund dieser vielen positiven Signale hat Google dann gesagt, okay, diese Seite ist sozusagen die beste zum Thema Gleitsichtbrille, und ich war auf Position 1. Aber das Ganze hat sich jetzt verändert. Ich bin jetzt nur noch auf Position 4, 5 oder 6, mhm. Weil jetzt so Online-Optiker bevorzugt werden. Ja, und warum ist das so? Weil Google im Rahmen seiner Untersuchung festgestellt hat, dass die Mehrheit der Benutzer, wenn sie nach Gleitsichtbrille googeln, wollen sie nicht eine Ratgeberseite haben, sondern sie wollen ein Produkt haben. Sie wollen einen Anbieter haben. Ja, der eben, okay. Wo man eine Gleitsichtbrille kaufen kann. Ja, wenn die Leute sozusagen nur einen Ratgeber wollen, dann suchen sie vielleicht nach Gleitsichtbrille Funktionsweise oder wie funktioniert eine Gleitsichtbrille oder so. Da liege ich auch nach wie vor dann vorne. Ja, aber wenn man nur Gleitsichtbrille eingibt, dann werden eben die Online-Optiker jetzt vorne aufgelistet. Und das ist eben, das veranschaulicht sozusagen, dass sich Suchmaschinenoptimierung verändert hat. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, es geht darum irgendwie, dass man möglichst gut passende Inhalte für die entsprechende Mehrheit der Bevölkerung anbietet. Mhm. Ja, also solche Inhalte, die die Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich versteht irgendwie und plausibel findet, und dann gibt es entsprechend positiven Signale.
Aber wir haben jetzt verstanden zum Sehen und so weiter, aber warum jetzt speziell eine Webseite zu Sehhilfen und Brillen, weil du selber Brillenträger bist. Also ich meine, du hast ja eben schon erzählt, wie du das mit dem Sehen, wie das in Wahrnehmung zusammengekommen ist. Weil ich meine, ist es deshalb, weil es zu wenig gute Internetseiten zu diesem Thema gibt? Weil mittlerweile hat ja jede Brillenglashersteller hat seine Webseite, Verband oder sogar Augenoptiker haben ja schon ihre eigenen Internetseiten, wo sie eben sich über die Optik austauschen.
Also auch wieder mehrere Antwortstränge, wenn man so will. Irgendwie, also zum einen, als ich das gemacht habe, gab es tatsächlich noch nicht viele gute Seiten zu dem Thema. Mhm. Mittlerweile haben sehr viele nachgezogen und auch wirklich hilfreiche Informationen zum Thema Brillen und Sehhilfen sind verfügbar. Ganz am Anfang war das eigentlich eher ein Spaß. Ich habe eine Website angeboten bekommen, die hieß brille-kaufen.org, und habe dann gedacht, naja gut, kann ich ja mal versuchen. Ja? Also wer weiß, ich hatte in dem Bereich eben meine Sehtestbilder und meine künstlerischen Bilder, und habe ich gedacht, naja, versuche ich mal irgendwie mit Brillen verkaufen, was so, aber wirklich aus dem Bauch raus, ohne dass ich Ahnung davon hatte. Mhm. Und habe eine Website aufgebaut und habe dann völlig überrascht gemerkt, dass ich bei Google mit meinen Inhalten relativ weit vorne war. Und ich musste das dann aber umziehen auf brillen-sehhilfen.de, weil ich gar keine Brillen verkaufe. Ja, und ich habe dann gemerkt, irgendwie, dass immer mehr Leute auf meine Seite kamen. Irgendwie, die hatten alle die Erwartung, dass sie bei mir eine Brille kaufen können. Okay. Aber das habe ich ja gar nicht angeboten. Musste ich also sozusagen die ganze Domain umziehen auf brillen-sehhilfen und habe dann gesagt, okay, ich bin nur ein Ratgeber. Ja, ich vermittle sozusagen Inhalte, und viele Leute haben Fragen in dem Zusammenhang, und das erkläre ich. Ja, und wo sie die Brille dann kaufen, das sage ich dann irgendwie, das ist euch überlassen. Mhm. Guckt.
Und wo kommt das ganze Wissen her? Ist das alles autodidaktisch? Weil du bist ja kein Augenoptiker.
Ja, es ist in der Tat alles autodidaktisch. Ich habe, wie gesagt, damals im Studium damit schon angefangen, dass ich mich damit beschäftigt habe und habe dann, ja, das ist jetzt, wann? Das in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre irgendwie. Also ich mache das jetzt seit fast 25 Jahren, dass ich da intensiv sozusagen mich beschäftige und da lernt man schon was im Laufe von 25 Jahren.
Was fasziniert dich an diesem Thema? Ja, Sehhilfen, Brillen am meisten oder beziehungsweise wie sieht's mit dem Thema VR, also Virtual Reality Brillen oder Augmented Reality Brillen aus? Ist das auch ein Thema für dich?
Das ist alles natürlich deswegen Thema, weil es gibt da Erklärungsbedarf und wenn ich was erklären kann, meine Seite ist letztlich eine Erklärungsseite und wenn es was zu erklären gibt, dann mache ich das. Ich selber bin bei den Themen relativ skeptisch, beziehungsweise sehe immer so viele Gefahren irgendwie in so Neuerungen. Und habe auch Kinder irgendwie, die natürlich von sowas total fasziniert sind irgendwie. Und ich bin immer am Überlegen irgendwie, na, was passiert, wenn die das sozusagen irgendwann als eine ganz normale, wenn das ganz normal wird irgendwie, dass man eben mit so einer VR-Brille 2 oder 3 Stunden lang am Tag so ja vor so einem Spiel sitzt. Oder Spiele sind wahrscheinlich wie so oft sozusagen der Einstieg irgendwie. Was sich daraus dann tatsächlich für Anwendungen ergeben werden, irgendwie wird sich dann erst zeigen. Ich kann mir durchaus vorstellen, irgendwie, dass das in vielen Arbeitsprozessen Einzug hält, dass man eben mit so einer VR-Brille arbeitet. Aber da ergeben sich natürlich auch ja physiologisch ja für das Auge irgendwie und auch für die Art und Weise, wie man visuelle Wahrnehmung oder wie man ein visuelles Weltbild erzeugt und verarbeitet. Irgendwie das verändert sich dadurch ja dramatisch. Ja, und insofern verfolge ich die Themen irgendwie, versuche die aufzubereiten irgendwie, aber bin, was die Anwendung betrifft, immer ein bisschen zurückhaltend.
Ja, kann ich verstehen. Ja. Wobei, wir hatten jetzt am Wochenende ein Event, da waren wir am Hockenheimring und haben dort auch Sehtests gemacht und haben unter anderem auch Virtual Reality Brillen mit dabei gehabt. Es war gigantisch, es war der Magnet schlechthin. Die Leute haben 30 Meter Schlange gestanden, um so ein Ding mal aufzuprobieren und das mal zu erleben. Also es ist schon sehr spannend, wie sehr da das Interesse ist. Was glaubst du denn, wo geht denn die Reise der Brille hin? Was würdest du dir denn von der augenoptischen Industrie für die Zukunft wünschen? Wenn du dürftest.
Ja, naja, also ich bin da ja tatsächlich eher ein Beobachter, was die Entwicklung betrifft. Was ich spannend finde, ist zum einen das Thema mit den Phototropenbrillen, also dass die sich sozusagen von der Helligkeit her anpassen, weil es natürlich nach wie vor, also jeder Brillenwechsel, also eine Brille absetzen, andere Brille aufsetzen, ist sozusagen hinderlich. Ja, und man muss die weggelegte Brille dann immer entsprechend gut ins Etui machen. Man muss sie im Grunde genommen dann wieder putzen, wenn man sie rausholt. Und das ist ja doch immer ein Akt irgendwie. Das heißt, der Traum ist ja eigentlich, dass man irgendwann mal nur eine Brille hat, die für alle Lebensbereiche sozusagen verfügbar ist. Ja, und da spielen die Phototropenentwicklungen einerseits irgendwie eine Rolle. Andererseits bin ich jetzt auch gerade in dem Alter, ich bin jetzt 48, wo ich die Umstellung zur Gleitsichtbrille tatsächlich auch ganz praktisch im Alltag irgendwie erfahre. Ich habe natürlich eine Gleitsichtbrille, aber ich trage sie wirklich nur selten, abends hauptsächlich, wenn ich dann mit meinen Kindern irgendwie Hausaufgaben kontrolliere oder so. Irgendwie da setze ich dann die Gleitsichtbrille gezielt auf, weil wenn das Licht sozusagen dämmerig wird und ich dann lesen soll, dann macht es mir Probleme. Wenn ich so tagsüber unterwegs bin bei hellem Sonnenlicht oder sowas, kann ich lesen und vor allen Dingen, ich lese da ganz selten. Ja, ich habe fast ausschließlich Tätigkeiten irgendwie in Arbeitsbereichen oder Sehbereichen irgendwie, die ich mit einer normalen Fernbrille noch wunderbar bedienen kann. Und wenn die normale Fernbrille ausreicht irgendwie, dann ist die Gleitsichtbrille doch teilweise hinderlich. Ja, weil wenn ich dann eben auf meine Füße gucke mit einer Gleitsichtbrille, ist es unscharf.
Wobei da es eigentlich fast in die andere Richtung geht, dass man eher Richtung funktionale Brillen geht, weil es ist wie bei Schuhen ähnlich, dass man, wie gesagt, nicht alle Tätigkeiten abdecken kann. Also ich gehe auch nicht joggen mit Straßenschuhen zum Beispiel.
Stimmt.
Und da ist eher so diese Funktionalität, die da jetzt eigentlich immer mehr in Vordergrund. Aber ich gebe dir recht, das ist sicherlich der Wunsch für viele, dass ich eine Brille habe, mit der ich alles machen kann. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat unsere heutige Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Martin, danke nochmals vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und heute unser Gast warst.
Ja, ebenfalls. Danke, hat mich sehr gefreut, war sehr spannend, hat Spaß gemacht.
Wir haben ja schon mal gesprochen über deine Webseite. Wenn Sie, liebe Zuhörer, Fragen haben an Martin Missfeld, können Sie zu uns Kontakt aufnehmen oder können Sie sich auch direkt an dich wenden, Martin?
Genau. Also ich habe ja eine ganze Reihe von Websites irgendwie, aber die für Zuhörer hier am interessantesten ist vermutlich die www.brillen-sehhilfen.de.
Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Sie hörten eine neue Folge von Hörblicke mit Zeiss. Unseren Podcast finden Sie auf www.zeiss.de/hörblicke oder abonnieren Sie uns auf iTunes. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.